Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber auch überall sonst. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, heute besonders motiviert zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 1. April 2025, aber Achtung, hier gibt's keine April Scherze, keine Fake News, weder absichtliche noch unabsichtliche. Marine Le Pen ist für 5 Jahre ausgeschlossen von jedem politischen Amt in Frankreich. Da ist natürlich eine Atombombe da der französischen Justiz. Und jetzt geht der Kampf, jetzt geht das Geschrei erst richtig los. Interessanterweise prominente Kritiker dieses Urteils in der Regierung von Emmanuel Macron, der heutige Justizminister, hat vor einem halben Jahr gesagt, das wäre eine Katastrophe, wenn Le Pen verurteilt würde. Das sei ein Verstoß gegen die demokratischen Traditionen Frankreichs, denn es müsse an der Wahlurne entschieden werden, wer Präsident werde der Republik und eben nicht an den Gerichtshöfen, wie das nun hier in einer Art und Weise der Fall ist, die wirklich präjudiziell ist, also die wirklich eine Weichenstellung vornimmt. Denn wenn dieses Urteil so Bestand hat, dann ist jetzt fertig mit Marine Le Pen, dann kann sie nicht antreten 2027 gegen Emmanuel Macron, weil es da keine aufschiebende Wirkung gibt und auch keine, wenn man so will, vorwegnehmende Rekursmöglichkeit. Sie kann schon Einsprache erheben gegen das Urteil, aber das gibt dann einen ganz langen Prozess, es müsste aufgehoben werden und dann erst wäre sie wieder zugelassen zu politischen Ämtern. Das ist hier ausgeschlossen worden mit einer sehr drakonischen, harten Auslegung eines verschärften Korruptionsparagraphen aus dem Jahre 2016. 4 Jahre Gefängnis hat sie auch noch aufgebrummt bekommen. Davon sind 2 Jahre nicht abzusitzen, aber mit einer elektronischen Fußfessel zu bestehen. Was ist der Auslöser? Das Gericht kommt zum Schluss, dass Marine Le Pen als Chefin des Rassemblement National ein betrügerisches System von zweckentfremdeten EU-Mitteln hier installiert habe. Man habe Gelder des EU-Parlaments, die reserviert gewesen seien für Mitarbeiter in EU-Fragen, für das EU-Parlament, die habe man eben missbräuchlich abgelenkt für nationale Angelegenheiten. Man habe also den Mitarbeitern, die dieses Geld bekommen haben, andere Aufträge gegeben als die, die man ihnen hätte geben müssen. Das ist das Verdikt. Und was vor allem kritisiert wird, ich habe da in die französischen Zeitungen geschaut, was vor allem kritisiert wird, das ist die Härte. Jetzt auch eben diese nicht aufschiebende Wirkung, diese nicht unmittelbare Einsprachemöglichkeit, was den Ämterausschluss angeht. Der heutige Justizminister, das habe ich schon angesprochen, aber auch ein prominenter Vertreter der Partei Les Républicains hat sich da sehr, sehr kritisch zu diesem Urteil geäußert. In den Medien lesen Sie hauptsächlich Zustimmung. Man findet das natürlich richtig, weil einem die Marine Le Pen da überhaupt nicht gefällt. Und in der Schweiz habe ich sogar Kommentare fast feierlichen Tons gesehen, die da von einem Musterbeispiel der Gewaltenteilung sprechen. Nun, da bin ich nicht so sicher. Ich habe in der Schweizer Sendung einen Artikel aus dem Spiegel zitiert, aus dem Jahr 2016. Da ist nämlich auch zu einem Richterspruch gekommen gegen eine prominente französische Politikerin, und zwar gegen Christine Lagarde, die damals Chefin des Internationalen Währungsfonds war. Heute ist sie Chefin der Europäischen Zentralbank und sie ist im Zuge einer Korruptionsgeldzahlung auch wegen fahrlässigen Handels verurteilt worden. Das Gericht verzichtete allerdings darauf, eine Strafe auszusprechen und die Begründung finde ich interessant, um nicht zu sagen abenteuerlich. Der Gerichtshof der Republik sah es als erwiesen an, dass Lagarde als frühere französische Finanzministerin fahrlässig gehandelt hat. Die Richter verzichteten jedoch darauf, eine Strafe zu verhängen. Sie begründeten dies mit der Persönlichkeit Lagardes, ihrem internationalen Ansehen und der Tatsache, dass Lagarde 2000 2007 und 2008 mit der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu kämpfen hatte. Also Sie sehen, dass hier in diesem Urteil zum Beispiel sehr wohl hochpolitische Überlegungen eingeflossen sind. Und ein Schurke wäre jetzt vermutet, dass möglicherweise auch im Fall Le Pen hier politische Motive am Wirken seien. Das ist schon ein signifikanter Fall. Und die Leute, die ohnehin schon Misstrauen hatten gegenüber dem Zustand der Demokratie in der Europäischen Union, die werden sich jetzt natürlich bestätigt fühlen. Die Gesinnungskollegen oder im weitesten Sinn die Mitglieder der Parteienfamilie der Patrioten für Europa, zu denen eben auch das Rassemblement National von Marine Le Pen gehört, Salvini in Italien oder Orban, der Ministerpräsident in Ungarn, die haben sich bereits entsprechend geäußert. Tschüss wie Marine twitterte da, oder X-te, muss man ja glaube ich neuerdings sagen, X-te da der Viktor Orban. Da kommt also viel kritische Energie bereits aus diesen Staaten. Werden wir sehen, das wird noch sehr viel zu reden geben und natürlich berechtigte Skepsis entfachen bezüglich der Lupenreinheit der Demokratie in der Europäischen Union, die ja tatsächlich am Wackeln und am Lottern ist. Und ja, die Berechnung von Geldern für Mitarbeiter im Zuge des EU-Parlaments, wodurch Frankreich Mitglied der EU ist, die Abgrenzung, also da gibt's viele interessante Aspekte. Ich maße mir hier aber nicht an, mir sozusagen ein Urteil über dieses Urteil zu erlauben. Dazu bin ich zu wenig fachkundig in Dingen des französischen Rechts. Dann lese ich in der Financial Times von heute Morgen, dass jetzt auch in den Vereinigten Staaten sich da Widerstandskräfte bilden gegen den Milliardär und Trump-Unterstützer und auch Bürokratie-Wegfräser Elon Musk. Das entspricht dem, was Sie täglich in den deutschen Zeitungen auch über diesen Unternehmer, über diesen Milliardär lesen können. Und ich habe das gestern schon angesprochen in der internationalen Ausgabe. Was mir einfach zu kurz kommt hier, ist der Respekt für diesen Unternehmer, der es überhaupt nicht nötig hätte, sich politisch zu engagieren. Er hat so viel Geld, er verliert nur Geld und er verliert noch etwas Kostbareres als Geld, indem er sich nämlich in die Politik einmischt. Er verliert Zeit. Und den Idealismus dieses Unternehmers für seine Ideale, für das, was er für richtig hält, zu kämpfen, sich einzusetzen. Er hat sich hinter Donald Trump gestellt, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, dass Trump die Wahlen gewinnen wird. Das sollte man respektieren. Und die Feindseligkeit, die jetzt an Musk, und Trump ist ja auch ein Unternehmer, ein Ex-Unternehmer, die Feindseligkeit, die sich hier aufbäumt gegen ihn, gegen diese beiden, diese Aggressivität auch gegen Unternehmer, gegen Quereinsteiger in der Politik, das hat für mich etwas zutiefst Ungutes und spiegelt natürlich auch etwas dieses politische Klima, das wir in der Europäischen Union, das wir auch in Deutschland haben. Die Unternehmer, das sind einfach die Milchkühe, die sollen zahlen, aber die sollen dann den Latz halten, die sollen sich ja nicht politisch einmischen. Also gewissermaßen der politische Insider, der Kartellblick dominiert da die Berichterstattung und deshalb müssen wir hier aufs heftigste Gegensteuer geben. Ein Loblied auf Elon Musk, dass er sich das antut, in der Politik sich diesen Anfeindungen auszusetzen. Dann Donald Trump wirft seine zahlreichen Gegner vom Gleis, indem er beiläufig fallen lässt. Ja, eine dritte Amtszeit wäre durchaus möglich. Die amerikanische Verfassung verbietet das ja. Da darfst du nur zweimal gewählt werden zum US-Präsidenten. Früher war das mal anders. Franklin Delano Roosevelt während des Zweiten Weltkriegs, der ist ja, und auch davor, der ist ja mehrfach, häufiger gewählt worden. Das hat man aber dann korrigiert. Und es gibt tatsächlich, einfach falls die Aufregung da in Deutschland dann sich überschlagen sollte, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das zu ändern. Dazu brauchte es aber einen Zweidrittelentscheid des Kongresses und es brauchte eine Zweidrittelmehrheit der US-Staaten, um so eine Änderung entsprechend vorzunehmen. Aber Donald Trump, der ja mit solchen Aussagen natürlich immer auch etwas produktive Verunsicherung säen möchte, der bringt das auch hinein, um hier seine Kritiker und Gegner etwas auf die Palme zu bringen. Also ich blicke da ja auch nicht in sein Hirn hinein, aber es gibt bei ihm natürlich ganz klar diese Strategie der gezielten Verunsicherung, um dann dort eben auch die Entscheidungen oder die politischen Anliegen nach vorne zu bringen. Jetzt könnte man darüber natürlich ganze Abhandlungen schreiben und sich fürchterlich moralisierend empören. Mir persönlich geht das nicht so, denn ich beurteile Trump nach wie vor und trotz allem, ich finde auch nicht alles gut, was er macht. Stichwort diese Zollpolitik, dieser Protektionismus, wenn es denn ein Protektionismus wird. Aber was ich an Trump schätze, ist seine letztlich konservative, liberal-konservative Agenda, dass er sagt, mehr Freiheit, weniger Staat, mehr Eigenverantwortung und dass er sich für den Frieden einsetzt. Und in einer völlig verfahrenen Situation, in der sich die Europäische Union und auch die damalige amerikanische Regierung völlig außerstande gezeigt haben, aus ihrem Graben, aus ihrem Schützengraben hinauszudenken, dass er da kommt mit dem raumöffnenden Günther-Netzer-Pass der Geopolitik und sagt, wir müssen mit Putin zusammensitzen und einen Frieden zu entwickeln versuchen, weil alles andere, das führt ja nur zu einer Verlängerung des Gemetzels, ist ja jetzt auch nicht ein einsteinscher, genialer Gedanke. Ist eigentlich etwas Selbstverständliches, aber in verrückten Zeiten ist eben das Selbstverständliche auch nicht mehr selbstverständlich. Dann habe ich aufgeschreckt, bin richtig zusammengezuckt, als ich auch in der Financial Times einen Kommentar gelesen habe. Die Financial Times ist ja sozusagen das Hoforgan des EU-Establishments und der ja, Eurokraten, sehr angesehen auch in diesen Eliten. Das heißt, was die schreiben, entspricht natürlich immer auch etwas dem Denken jener Kreise, die in Brüssel den Ton angeben. Und das ist irgendwo auch die Melodie, die sie in Paris, die sie jetzt in Berlin haben und so weiter. Und da verschärft sich jetzt also schon die Tonalität gegen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, weil der sich eben querstellt, das ist die Argumentation der Financial Times, weil der sich querstellt gegen die seelenlose Aufrüstung der Ukraine, dass er sagt, nein, da machen wir das Veto und wir machen vielleicht auch das Veto bei der Erneuerung der Russland-Sanktionen. Und jetzt fordert die Financial Times, das darf sich die EU nicht mehr bieten lassen. Sie müssen jetzt also hier die Daumenschrauben anziehen, sie müssen die Folterwerkzeuge auspacken und sie sollen den Ungarn einfach die Gelder streichen, um sie auf Linie zu zwingen. Und wenn das nicht reicht, dann sollte man argumentiert, fordert die Financial Times, dann sollte man Ungarn das Stimmrecht in der Europäischen Union entziehen. Und das, meine Damen und Herren, ist für mich der nackte Autokratismus in der Europäischen Union. Ich meine, das ist Potentatengehabe, das hier zutage tritt. Und es ist auch die Unfähigkeit, die dokumentierte und klar zutage tretende Unfähigkeit und Unwilligkeit innerhalb dieser eurokratischen Elite mit Andersdenkenden umzugehen. Die wollen keine Meinungsvielfalt, die wollen keine Demokratie, die wollen einfach herrschen, bestimmen, die wollen auf ihrem Gleis weiterfahren und jeder, der dagegen ist, der muss gefoltert, der muss unter Druck gesetzt werden, der muss aus dem Weg geräumt werden, damit man einfach die Politik macht, die man von Anfang an die richtige gefunden hat. Das ist der Geist, der sich hier materialisiert und das ist ja interessanterweise ausgerechnet bei jenen Kreisen der Fall, die sich ja immer wieder schmücken und schminken mit diesen Beteuerungen ihrer eigenen hochwohllöblichen demokratischen Lupenreinheit. Was ja das Gegenteil ist, wenn wir dann sehen, was sie wirklich wollen, also hochinteressant. Derweil bleiben wir noch einen Moment bei Viktor Orban. Er ist eben auch ein Freiheitskämpfer und ein Schwererziehbarer. Er hat gesagt, ich lade jetzt den Benjamin Netanyahu, den israelischen Premierminister, ein, und zwar unter Umgehung dieses Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Das wäre ja in Deutschland nicht der Fall, wenn also die Hamas ernst machen würde in Israel und sagen würde, from the river to the sea, vertreiben wir alle Juden, werfen wir sie da ins Mittelmeer hinein, in der ursprünglichen Hamas-Charta steht ja drin, wörtlich, man solle jeden Juden umbringen, totschlagen, wo immer man ihn entdecke. Ich meine, das ist den vielen Hamas Befürwortern und Palästina-Begeisterten vielleicht etwas weniger bekannt. Aber das sind schon ganz brutale Forderungen, die ja dann auch in die Tat umgesetzt wurden an jenem Oktober 2023. Wenn also die Hamas ihre fürchterlichen Drohungen wahrmachen würden und tatsächlich die Israeli flüchten müssten, allem voran der Benjamin Netanyahu, und er käme zum Beispiel nach Deutschland, dann würde man ihn dort vermutlich empfangen und gleich an den Strafgerichtshof in Den Haag weiterreichen. Und Viktor Orban durchkreuzt hier dieses Kalkül und wird dadurch natürlich noch einmal die Kritik seiner Kritiker auf sich lenken. Bleiben wir noch eine Sekunde bei der Financial Times. Da habe ich ein hochinteressantes Interview gelesen mit Giorgia Meloni. Ist einfach vernünftig und sie ist auch geschickt, sie ist klug. Die italienische Premierministerin, die sagt, die Vereinigten Staaten von Amerika seien der erste Alliierte Italiens. Und sie denke gar nicht daran, das irgendwo sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Abgesehen davon sei es kindisch, von den Italienern verlangen zu wollen, sie sollen sich da zwischen Trump und Europa entscheiden wollen. Das wischt sie da einfach entschlossen und beherzt beiseite. Auch interessant, wie diese geschickte und auch pragmatische Politikerin jetzt sich etwas neu positioniert beim Thema Ukraine und Russland. Sie gehörte ja ursprünglich zu jenem wie die Marine Le Pen, die ja, bei der Le Pen hat es ja mehrere Spitzkehren gegeben. Sie war ja sehr pro Putin und dann hat sie plötzlich total auf Konter gesetzt, als sie gemerkt hat, dass das politisch nicht mehr so gut ankommt im Mainstream. Und die Meloni gehörte auch da zu den Putin-Fressern in der Europäischen Union. Aber jetzt hat sie natürlich gemerkt, dass in Amerika das etwas gedreht hat und jetzt plötzlich gibt sie sich vorsichtig und sagt, ja, die Aufrüstung, das ist gefährlich, da müssen wir uns zurückhalten, da dürfen wir nicht übertreiben, das ist mir unheimlich und so weiter. Also sie macht das ziemlich geschickt und sie sagt auch, dass sie sich selbstverständlich in allererster Linie für die Interessen Italiens einsetzt. Das ist natürlich auch eine Ehrlichkeit, die, man kann das gut finden oder schlecht finden, ich finde das gut, aber das ist eine Ehrlichkeit, die eben offensichtlich in Italien auch von den Wählern honoriert wird. Dann noch kurz nachgetragen, der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten Mike Walls, der könnte nun also doch wegen dieser Signal-Chat-Affäre seinen Job verlieren. Dann habe ich ein Interview gehört mit dem russischen Außenminister Lavrov, der da jetzt ziemlich heftig herzieht über die Europäische Union und über Europa. Und Sie wissen ja, die Weltwoche ist ein Blatt, das immer auch Gegensteuer gibt. Ich habe die Russen auch schon in Schutz genommen vor falschen Vorwürfen. Aber hier in diesem Interview mit Lavrov, da kommt doch auch eine erhebliche Selbstgerechtigkeit zum Tragen. Denn was komplett ausgeblendet wird, er macht ein paar historische Exkurse, aber was einfach ausgeblendet wird da in dieser ganzen russischen Geschichtsversion des 20. Jahrhunderts sind die Gräueltaten und Schrecknisse des Bolschewismus. Es ist nicht so, dass Lavrov und Putin, wie das zum Teil auch festgehalten wird und behauptet wird, dass das glühende Anhänger von Lenin und Stalin seien. Das Gegenteil ist der Fall, das sind sie überhaupt nicht. Aber die Schrecken des Bolschewismus und was das eben ausgelöst hat in den Ländern, zum Beispiel im Baltikum, dass dort eben, und das ist dann für deutsche Ohren wieder gewöhnungsbedürftig, dass dort eben die Wehrmacht als Befreier gefeiert wurde von vielen Esten, Litauern, von vielen Balten, weil die eben die Rote Armee der Russen rausgeschmissen haben. Und in der Geschichtsschreibung dort kommen die Deutschen dann viel weg, besser weg als die Russen, wobei die Russen sich dort eben auch als Befreier sehen, weil sie die Nazis dann aus dem Land geworfen haben. Und hier prallen halt unterschiedliche geschichtliche Versionen aufeinander. Das sehen sie eben auch in der Ukraine, die Nationalisten, die sie dort haben. Und auch das sind ja alte Nationalsozialisten, nationalsozialistische Sympathisanten da in der Ukraine gewesen. Ja, woher kommt denn das? Ja, die haben sich eben dermaßen zur Wehr gesetzt, damals im Zweiten Weltkrieg, eben auch gegen die Bolschewisten, gegen Stalin und seine Mörderbanden. Und das kommt jetzt in der Argumentationswelt da des russischen Außenministers überhaupt nicht vor. Und das ist natürlich auch nur eine Seite der Geschichte, die jetzt hier erzählt wird. Lagarde, existenzieller Moment für die EU, das hat sie in einem Interview gesagt im französischen Fernsehen. Und jetzt wird natürlich hier auch wieder die Anti-Trump-Rhetorik angeworfen, da diese Jukebox der Apokalypse, um hier wieder Stimmung zu machen in Richtung EU. Also man muss von dieser Feindbild-Klaviatur herunterkommen. Das ist absolut fraglos. Trump droht Iran mit Militärschlag, da spitzt sich auch einiges zu. Und ein Thema, das ebenfalls in den Medien sich da durchzieht, ist die Türkei. Jetzt die Aufstände gegen Erdogan, der kommt natürlich ganz schlecht weg in unseren Medien. Ich glaube, wir müssen in der Weltwoche jetzt einmal einen Bericht bringen, was die Türkei Erdogan verdankt. Noch eine letzte Bemerkung zur deutschen Debatte. Da laufen ja jetzt diese Koalitionsverhandlungen. Es gibt Debatten. Sie lesen das natürlich über die düstere Situation der Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, diese Migrationsverbrechen, immer wieder schreckliche Nachrichten, über die man redet. Das Thema, was mich allerdings am meisten beschäftigt im Zusammenhang mit Deutschland, ist die Frage, für was steht eigentlich die Bundesrepublik heute? Was ist sozusagen, wenn man so will, die nationale Identität dieses Staates, der ja eben aus einer schwierigen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, das geteilte Deutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland, der Westen sehr stark mit der EU verbunden, fast schon Vaterlandsersatz. Im Osten hatten sie die Sowjetunion, die ist dann abgestorben, ist pleite gegangen, die wollen Deutschland zurück. Das Ganze prallt da aufeinander, wenn natürlich die im Osten sagen, Deutschland, wir wollen die Fahne wieder, wir sind deutsche Patrioten, dann löst das natürlich im Westen Urängste aus, weil man denen sozusagen den Nationalstaat ausgetrieben hat oder auch eine Art Selbstexorzismus hat da stattgefunden, weil in diesem Geschichtsverständnis halt Nationalstaat gleich Nationalismus gleich Nationalsozialismus und so weiter. Das ist die ganze Pandora-Büchse. Aber es gibt in Deutschland, das ist meine Beobachtung, eine schwere politische Orientierungskrise. Und dieses Durcheinander, das in der Politik haben, auch diese Brandmauern, diese Abgrenzungen, die ganze Hysterie, das sind Symptome einer tiefen deutschen politischen Identitätskrise. Und anstatt, dass man jetzt in so einer Situation, hatten wir in der Schweiz auch schon, dass man miteinander redet und das Ganze versucht, irgendwo eben in dieser demokratischen Vielfalt und Offenheit auszuloten und diese Fragen zu klären, ja, bunkert man sich da ein und beschießt sich damit Beschuldigungen, vor allem natürlich die belagerten Machteliten, die Machtkartelle. Ich glaube, die AfD ist viel gesprächsbereiter gegenüber allen Seiten als ihre Gegner. Das ist ja auch eine entlarvende und keine sehr schmeichelhafte Aussage jetzt für die, die sich da immer als Musterdemokraten gebärden. Aber ich glaube, das ist die ganz entscheidende Frage. Und die muss man sich eben auch stellen vor dem Hintergrund dieser ganzen Aufrüstungsorgien, die wir jetzt beobachten. Ja, was ist denn dieses Kollektivsubjekt Deutschland? Was macht man da mit diesen Waffen? Was macht man dann mit dieser Macht? Was ist denn die außenpolitische Stellung? Ist die Bundesrepublik ein Außenposten der Vereinigten Staaten? Aber die Vereinigten Staaten, die machen jetzt ja Frieden mit Russland. Hat man eigene Interessen? Welche? Führt man Krieg gegen Russland? Möchte man auch mit den Vereinigten Staaten jetzt in Krieg gehen? Und so weiter. Also hier sind ganz wichtige Fragen zu klären. Und ich werde im Folgenden immer wieder versuchen, darauf vielleicht auch ein paar Antworten zu finden. Und für mich als Schweizer natürlich ist vor allem vielleicht ein Gedanke wichtig. Mut zum Kleinstaat. Ich glaube, Deutschland muss sich verabschieden von allen Großmachtsfantasien. Und damit meine ich nicht eine Rückkehr zu diskreditierten Vergangenheiten. Das ist nicht mein Punkt hier. Aber dieses Großmachtgehabe, auch im Kleineren, dieses Bemühen, dieses Bestreben, schauen Sie sich mal eine Annalena Baerbock an, jetzt die abtretende Außenministerin, dass sie war ja getrieben auch von diesem Wunsch, international eine große Rolle zu spielen. Also gerne groß statt gerne klein. Ich glaube, man muss lernen, jetzt gerade in der deutschen Außenpolitik, sich wieder wie in der Nachkriegszeit etwas kleiner zu machen, als man ist. Das hat übrigens auch die Angela Merkel durchaus verstanden in einigen der brenzligen Situationen am Anfang ihrer Zeit. Am Schluss ist sie auch diesem breithintrigen Machtgehabe zunehmend verfallen und hat dann auch ihre Entscheidungen getroffen, da ihre zunehmend auch autoritären und jeder Selbstkritik unempfänglichen Entscheide. Also hier das Plädoyer des Schweizers, mehr Schweizwagen, das muss das Motto vielleicht auch für die Bundesrepublik lauten. Ich will das hier mal noch ganz kurz in die Runde werfen. Schreiben Sie mir doch, was Sie dazu bewegt. Sollte Deutschland mehr Schweizwagen, außenpolitisch low profile, eher Brücke als da eigene Machtentfaltung, nicht unbedingt immer diese Führungsposition einnehmen wollen. Führung, überlasst doch den anderen. Innenpolitik, schauen, dass es gut läuft, und in der Außenpolitik möglichst neutral, möglichst freundlich nach allen Seiten. Das ist jetzt nur sehr vage hier hinskizziert, noch kein durchdachtes Programm, selbstverständlich nicht. Mehr Kleinstaat, Mut zum Kleinstaat, mehr Schweizwagen. Ist das eine Devise für Deutschland? Ich bin gespannt auf Ihre Antworten. Wir werden das Thema in den folgenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren selbstverständlich vertiefen. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's für heute und bleiben Sie immer schön cool. Und wenn alle Stricke reißen, wenn Sie verzweifelt sind, einfach nicht verzagen. Weltwoche Daily fragen, Weltwoche Daily schauen. Das hilft schon. Ihr tägliches Magnesium für den Organismus, das ist geeignet, da den Kreislauf wieder etwas in harmonische Schwingung zu bringen. Bis bald und einen schönen Tag.